Direkt aus Europa, Nummer 305, Seite B.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Weiterhin mit Bettina Kleiner, Mikrofon. Guten Morgen. Uhr, 10 Minuten vor 8, Sie hören den Deutschlandfunk. Wir Deutschen gelten in vielen Bereichen als genau, in manchem als übertrieben streng oder sogar intolerant. Was das Rauchen angeht, liegen die Dinge möglicherweise sogar etwas anders. Während in Spanien und Italien, in Irland und Schweden das Rauchen in öffentlichen Gebäuden, in Cafés und Restaurants inzwischen nahezu völlig verboten ist, bleibt es hierzulande bei freiwilligen Vereinbarungen. Schärfere Gesetze hatten bisher keine Mehrheit. Die bevorstehende Fußball-WM auf deutschem Boden hat den Streit um den blauen Dunst aufs Neue entfacht und am heutigen Weltnichtrauchertag fordert die WHO etwa ein Rauchverbot. In Stadien liegen andere Gesundheitsorganisationen ebenfalls bedrückende Statistiken über den Konsum und die Folgen des Rauchens vor. Wie halten es die Deutschen also mit diesem Laster? Philipp Banse hat sich unter Nikotingegner und Zigarettenfreunde in der Hauptstadt gemischt.
Ich bin eben Nichtraucher. Und jetzt bin ich eben sehr darauf erpicht, zu gucken, ob nicht irgendwo Räume zu finden sind, wo gar nicht geraucht wird. Und in diesem Café ist es halt so, dieses ziehe ich jetzt einem anderen Café, wo ich früher mal gerne war, absolut vor.
Michael Brinkhus sitzt im Backhaus Liberda, einem Café im nördlichen Neukölln, trinkt seinen Kaffee, isst sein Schokoladencroissant und liest die Tagesspiegel wie jeden Morgen. An der Glastür kleben zwei selbstgemalte Schilder. Keine Hunde, keine Raucher. Dass beide Spezies auf einer Ebene stehen, würde Michael Brinkhus nicht sagen. Wichtiger erscheint ihm eine andere biologische Tatsache.
Es gibt Nichtraucherschilder, aber von Natur aus sind wir Nichtraucher. Das heißt, es müssten eigentlich Raucherlaubnisschilder angefertigt werden und sonst überall nicht.
Das sieht Dieter Affelt ganz anders. Er betreibt ein Tabakwaren-Fachgeschäft in der Friedrichstraße.
Das ist die Jahrespfeife 2005 von der Berliner Tabakkammer.
Seit 40 Jahren raucht er. Zigarren, Zigaretten, Pfeifen. Aber schnell fragt man sich, wo eigentlich raucht Dieter Affelt?
Also grundsätzlich rauche ich nicht, wenn ich mit jemandem zusammen bin auf engstem Raum, der nicht Raucher ist. Ich rauche nicht im Auto, rauche nicht in öffentlichen Gebäuden. Ich rauche nicht im Auto, weil ich da oftmals nicht alleine bin. Ich habe nie im Schlafzimmer geraucht, nie mit meinen Kindern zusammen. Wenn die Kinder im Pkw mit waren oder wir in der Gastronomie saßen, wurde auch nicht geraucht.
Da überrascht es nicht, dass Dieter Affelt Rauchverbote für überflüssig hält. Aber Raucher sind in der Defensive. Das ist Affelts Gefühl. Das sieht man an seiner Körperhaltung. Mit verschränkten Armen steht er an der Kasse und wehrt sich.
Wenn man sich zurückdrängen lässt als Raucher, ist man selbst schuld. Ich lasse mich nicht zurückdrängen. Letztendlich, muss man ja den Schluss ziehen, dass die Raucher eigentlich die Schlimmsten in Deutschland sind. Auf die Stufe stelle ich mich nicht.
Rauchen tötet steht groß auf den bunten Tabakdosen hinter ihm im Holzregal. 140.000 Menschen jedes Jahr. Aber wissenschaftlichen Erkenntnissen setzt Affelt die Lebenserfahrung eines Zigarettenhändlers entgegen. Angst um seine Gesundheit hat er jedenfalls nicht.
Eigentlich eher nicht, weil ich genug Nichtraucher kannte, die auch relativ früh verstorben sind. Ich gehe nicht so weit, dass Rauchen tötet. Das finde ich schon ein bisschen anormal, solche Warnhinweise. Dass Rauchen nicht gesund ist, weiß ich.
Raucher sind vielleicht nicht die gesünderen, aber die besseren Menschen.
Die sind gesetzter, da arbeitet eher der Kopf, bevor der Mund anfängt zu plappern.
Diese Spitze richtet sich gegen Menschen wie Johannes Spatz, bei dem eine kleine Zigarettenschachtel an der Pinnwand hängt.
Das ist eine Schachtel, die sieht aus wie eine Zigarettenschachtel, hat aber als Inhalt Schokoladenstäbchen. Das ist ein typisches Beispiel für das Heranführen von kleinen Kindern an den Zigarettenkonsum und ein Beispiel dafür, wie gefährlich die Verführungen der Tabakindustrie sind.
Johannes Spatz ist Sprecher des Forums Rauchfrei und Präventionsarzt im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Ein Feldherr im Kampf für ein rauchfreies Berlin. In seinem Büro hängen Plakate mit einer rauchenden Mona Lisa und dem Slogan »Eine Kippe im Mund verdirbt das schönste Lächeln«. In staatlichem Auftrag verteilt Johannes Spatz Flugblätter, tauscht Obst und Gemüse gegen Zigaretten.
Wir wollen nicht mehr als ein klares Verbot des Rauchens in den Gaststätten. Die Mehrheit der Bevölkerung, die besteht aus Nichtrauchern, sie können da keine und sollten auch keine Kinder in Gaststätten mitnehmen, wo geraucht wird. Auch Kranke und Allergiker haben dort keinen Zugang. Da wird ein Großteil der Gesellschaft ausgesperrt und das geht nicht.
Ähnlich sieht das Dr. Martina Pötschke-Lange, Leiterin der Stabsstelle Krebsprävention im Deutschen Krebsforschungszentrum.
Denn im Moment haben wir die Situation der Wahl zwischen Raucherbereichen und Passivraucherbereichen. Aber wir haben keine Nichtraucherbereiche. Und diese Situation in Deutschland ist völlig unzulänglich.
Passivrauchen statt rauchfrei, dabei wird es bleiben. Aller politischen Absichtserklärungen zum Trotz.
Ja, ich denke, wir gehen zum entscheidenden Teil dieser heutigen Veranstaltung über, nämlich der Scheckübergabe.
Gestern überreichte Sabine Betzing, die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, den Gewinnern des Wettbewerbs Rauchfrei 2006 je 2500 Euro, weil sie einen Monat nicht geraucht haben.
Denn Nichtrauchen, das ist unser Ziel, soll ja zum Normalfall werden. Und erreicht werden kann dies durch unseren bewährten Policy-Mix, das heißt durch gesetzgeberische Maßnahmen, aber eben auch durch Kampagnen hier wie Rauchfrei 2006.
Aber das Rauchen zumindest in Gaststätten ganz verbieten, das kommt für die Drogenbeauftragte nicht in Frage. Irland, Italien und Schweden haben Raucher längst aus Gaststätten verbannt. Aus englischen Pubs verzieht sich der Qualm im nächsten Jahr. In Deutschland wird der blaue Dunst sich bestenfalls in einer Hälfte der Restaurants etwas lichten. Denn die Bundesregierung will, dass Restaurants nur die Hälfte ihrer Plätze für Nichtraucher reservieren. Geschieht das bis 2008 nicht freiwillig, kommt ein Gesetz, das jedoch auch nur die Hälfte der Sitze reserviert für Nichtraucher. Die Drogenbeauftragte Sabine Betzing.
Das heißt, wenn die Vereinbarung erfüllt wird, glaube ich schon, dass wir auch auf dem richtigen Weg sind, dass Nichtrauchen zum Normalfall zum Standard werden wird. Wird die Vereinbarung nicht erfüllt, dann, wie gesagt, muss ich, um dieses Ziel zu erreichen, eben über diese gesetzlichen Regelungen diskutieren.
Rauchfrei 2006, das heißt für den bezirksamtlichen Rauchbekämpfer Johannes Spatz auch Rauchfrei WM 2006. Auch die Weltgesundheitsorganisation fordert ein Rauchverbot in den WM-Stadien. Schließlich war Rauchen bei der WM in Japan verboten und wird auch 2010 in Südafrika verboten sein. Nur in Deutschland wird es lediglich Filme, Durchsagen und Anzeigen geben mit der Bitte No Smoking, sagt Gerd Graus, Sprecher des WM-Organisationskomitees.
Es ist kein Rauchverbot ausgesprochen worden, einfach aus dem Wissen heraus, dass es in einem Stadion, in einem öffentlichen Raum ohnehin schwer durchführbar ist und wir deshalb auf die Überzeugung setzen und auf das Einverständnis und auch auf die Einsicht aller Zuschauer, dass man in einem Stadion bei einem Sportereignis nicht raucht.
Stimmen zum heutigen Weltnichtrauchertag, präsentiert von Philipp Banse. Es wird 7.58 Uhr.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist Jürgen Leminski. Ich grüße Sie, meine Damen und Herren. Fast 20 Jahre hat es gedauert, bis das Projekt endlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnte. Heute nun ist es soweit, das Deutsche Historische Museum öffnet seine Pforten. Es ist die Kanzlerin selbst, die die Dauerausstellung im Zeughaus unter den Linden eröffnen wird. Lange wurde diskutiert, was zur Geschichte der Deutschen gehört, was identitätsstiftend war in den letzten 2000 Jahren. Die Deutschen und ihre Vergangenheit. Margarete Limberg hat sich vor der Eröffnung schon mal im Museum umgeschaut, um unter den Tausenden von Objekten herauszufinden, wie die Organisatoren dieses Thema bewältigt haben.
Als man vor fast 20 Jahren begann, das Deutsche Historische Museum zu planen, gab es heftige Auseinandersetzungen. Manche befürchteten eine Renationalisierung, eine nationale Weihestätte, und hatten Sorge, die dunklen Seiten würden zu kurz kommen, wenn die NS-Zeit eingebettet würde in 2000 Jahre deutsche Geschichte. Davon kann in der Ausstellung, die heute eröffnet wird, nicht die Rede sein. Der Schrecken und Terror der NS-Zeit wird von den ersten Anfängen bis zu den Vernichtungslagern breit dargestellt. von einem Bild, das eigentlich der NS-Propaganda dienen sollte und doch durch die Darstellung eines Krüppels und einer Witwe die Folgen des Krieges zeigt, geht ein direkter Blick auf ein Modell des Vernichtungslagers Auschwitz. Ein Bild des Malers Felix Nussbaum zeigt das Grauen auf erschütternde Weise. Der Direktor des Museums, Otto Meyer.
Die Eindrücklichkeit, die Unmittelbarkeit dieser Bilder des Schreckens, wie hier diese Szene aus dem Konzentrationslager von Felix Nussbaum. Das ist ein zusammengekauerter Gefangener auf einer Holzkiste vor Stacheldraht und Baracke, der in Verzweiflung zusammengesunken ist.
Aber auch der Globus aus Hitlers Reichskanzlei ist zu sehen.
Da, wo früher Berlin war, hat ein Besatzungssoldat einen Schuss aufgesetzt und damit auch ganz Europa, ganz Deutschland zum Abplatzen und Ausbrechen gebracht.
Sicher kann man fragen, ob dieses Objekt oder Hitlers Schreibtisch wirklich in diese Ausstellung gehören, ob sie nicht allzu verharmlosend wirken. Otto Meyer verteidigt die Auswahl.
Diese Stücke sind nicht herausgestellt, sondern sie sind kontextualisiert. Sie stehen in einer Darlegung über die Gräuel und Schrecken des NS-Regimes. Dazu gehörte auch eine nach außen getragene Repräsentation in Olympischen Spielen, in Staatsbauten. Und in diesem Bereich sind diese Dinge verortet.
Mehr als 8000 Objekte von der keltischen Goldmünze bis zum großen Teilstück der Berliner Mauer sind zu sehen. Ein Rundgang durch die deutsche Geschichte von der Varusschlacht bis Helmut Kohls Kanzlerschaft geboten. Der Besucher erfährt anhand der zum Teil äußerst wertvollen historischen Objekte von politischen Ereignissen und Kämpfen, aber auch von sozialen, wirtschaftlichen und geistesgeschichtlichen Entwicklungen. Im Mittelpunkt steht die politische Entwicklung Deutschlands, die Ursprünge von Hass und Krieg, die unterschiedlichen Vorstellungen von Nation und die Bemühungen um ein friedliches Zusammenleben. Die Ausstellung führt den Besucher vom Vordringen der Römer im 1. Jahrhundert nach Christi über das Mittelalter, die Reformation und den Dreißigjährigen Krieg, die Folgen der Französischen Revolution, die Kaiserzeit und das NS-Regime bis zur deutschen Teilung und ihrer Überwindung. Sie zeigt Höhen und Tiefen, Lichtblicke und tiefste Katastrophen und sie sieht die deutsche Geschichte eingebettet in die Europas. Der Museumsdirektor erläutert das Konzept.
Das ist eine Geschichte der politischen Geschichte. Also wir erzählen hier nicht die Geschichte der Kunst oder der Literatur oder wir erzählen auch keine Klassengeschichte oder eine Geschichte der Arbeiter oder der Bauern, sondern wir zeigen die Geschichte, wie sie sich in diesem Wechselspiel von Krieg und Frieden, in diesem Wechselspiel von Freiheit und Macht und zwischen Monarchen und verfassten Gemeinschaften abspielt. Und ich denke, es sind aber auch die Ereignisse, die das Leben der meisten geprägt haben und unmittelbaren Einfluss auf ihre Lebensführung hatten.
Man will mit der Ausstellung auch Lust auf Geschichte machen. Zu den Sehenswürdigkeiten zählt Napoleons Zweispitz. Anekdotisches, so hofft Otto Meyer, werde vor allem auf jugendliche Besucher wirken und ihr Interesse wecken.
Da sehen Sie den Rock Friedrichs des Großen, schmutzig wie ein alter Mann nur schmutzig sein kann. Und wenn er einen Handschuh verlor, dann hat er sich nicht zwei neue gekauft, sondern einen neuen und saß damit dann im Winter in seinem Sommerschloss und hatte sich, damit er besser schreiben und Schnupftabak nehmen konnte, die drei Finger von Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger abgeschnitten, des Handschuhs.
Das Projekt des Deutschen Historischen Museums geht noch auf die Zeit vor der Wiedervereinigung zurück. Es war Helmut Kohl, der diese Idee mit besonderem Eifer verfolgte. 1987 wurde seine Gründung feierlich begangen. Zunächst war ein Standort in der Nähe des Reichstages im alten West-Berlin vorgesehen. Nach dem Mauerfall aber fand man es naheliegend, das Museum im Zeughaus unter den Linden, einem historischen Barockbau, unterzubringen. Dort hatten schon die Hohenzollern ihre Waffenkammer untergebracht und die DDR 1950 das Museum für deutsche Geschichte eingerichtet.
Die Deutschen und ihre Vergangenheit, das war Margarete Limberg zur heutigen Eröffnung des Deutschen Historischen Museums.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Am Mikrofon ist Klaus Remme.
Die große Jahrhundertflut in Sachsen liegt knapp 4 Jahre zurück. Doch die Erinnerungen an die Ohnmacht angesichts der Fluten sind den Menschen an der Elbe noch sehr präsent. Kein Wunder, dass sie seitdem deutlich sensibler auf die ersten Anzeichen eines neuen Hochwassers reagieren, so Anfang April. Noch dazu lassen sich viele der Gebäude in den akut bedrohten Gebieten an der Elbe gar nicht mehr versichern und somit auch nicht mehr verkaufen. Elbanrainer, die eigentlich gerne wegziehen würden, sind somit an ihre Immobilie gefesselt. Die Menschen an der Elbe richten sich also ein auf das Leben mit dem Hochwasser, so etwa in und um Meißen. Alexandra Gerlach.
Ja, also 2002 war alles weg, bis fast zum Dach. Ja, da war also nichts mehr da. Das war ein super Wassergrundstück und die hätten bloß noch Motorboote gefehlt. Dann war ja also Krankkatastrophe wie Krieg. Ja. Also unvorstellbar und im Nachhinein für uns auch alle unklar, wie wir das alles durchstanden haben. Aber irgendwie hat man da wahrscheinlich den Adrenalinspiegel so hoch, dass man nur noch handelt wie nach einem Verkehrsunfall oder so.
Dagmar Grosser steht in der Sonne auf ihrem von spitzen Giebeln umfassten zweigeschossigen Hof in Scharfenberg an der Elbe kurz vor Meißen. Seit über 30 Jahren betreibt sie hier eine sogenannte Erlebnisgastronomie, den Western Inn. Dazu gehören 12 Pferde, bis auf 3 sind es ihre eigenen. Wenn das Wasser kommt, müssen die Vierbeiner evakuiert werden, so auch in diesem April, als die Elbe sich zum zweiten Mal binnen 4 Jahresfrist in ihrer Gaststube und dem weiß getünchten Stallgebäude breitmachte.
Man kann es gar nicht richtig fassen, dass es schon wieder so aussieht wie vor kurzem. Und eigentlich ist man recht nachdenklich, was die Zukunft anbetrifft.
Jetzt, knapp 2 Monate danach, ist das Wasser längst weg, die Wiesen abgetrocknet und die Pferde von Dagmar Grosser weiden wieder in der Flussaue. Doch die sonnenbeschienene Idylle kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Western Inn wieder einmal dicke Wasserschäden reparieren muss. Und das, obwohl jeder Cent hier 3-mal gewendet wird, bis er ausgegeben werden kann.
Ja, die ganze Gaststätte war voll Wasser. Wir haben hier das Wasser, also wir haben von draußen haben wir Tüten, also gegengetan und haben ungefähr hier alles so hoch geschäumt, ne? Und dann stand das Wasser hier draußen so hoch und hier drin ungefähr so, weil wir hier drin immer gepumpt haben.
Rund 30 cm hoch stand das Wasser im Gastraum und draußen waren es noch etwas mehr.
Hier zum Beispiel hat sich die ganzen Fliesen gehoben. Das haben wir schon jetzt teilweise repariert, aber hier merkt man es noch, ne? Es muss alles noch weg.
In der Küche hat es den Profi-Küchengeschirrspüler außer Gefecht gesetzt. Außerdem ist die Kühlung im Tresen kaputt. Ein neuer würde zwischen 3.000 und 4.000 Euro kosten. Unerschwinglich für die Wirtin.
Das ist nicht mehr reparabel, der fällt dauernd aus. Das ist jetzt besonders schwer im Sommer, weil man ja auch gekühlte Getränke braucht, ne?
Die Jahrhundertflut 2002 sitzt Dagmar Grosser noch im Nacken. Nur dank umfangreicher Spenden hat sie damals den Wiederaufbau schaffen können. Denn versichert ist sie nicht. Sie weiß nicht einmal, ob eine Versicherung das Risiko für ihren Betrieb noch einmal übernehmen würde.
Schlussendlich wird es zu teuer werden, dass man einfach sagt, wenn ich das Geld, was ich jedes Jahr der Versicherung gebe, auf die hohe Kante lege, kann ich auch vielleicht auch ein paar Wasserschäden bezahlen. Wir hoffen ja alle, dass 2002 nie wiederkommt. 2006 würde man mit dem Gesparten von der Versicherung bewältigen können. Ne?
Ein Gedanke, wie er weit verbreitet ist unter den Hochwassergeschädigten von 2002 und 2006. Dies umso mehr, als auch der eine oder andere inzwischen seinen Versicherungsschutz verloren hat, weil er schon zu oft schadensfällig wurde. Sabine Wolf, Pressesprecherin der Allianzversicherungen, nennt diese Fälle Gefährdungsklasse 4.
Das bedeutet, dass statistisch gesehen einmal in 10 Jahren ein Hochwasser passiert. Diese Gebäude, die in dieser Klasse liegen, machen ungefähr nur 4% der kompletten besiedelten Gebiete in Deutschland aus.
Andererseits können Maßnahmen des Hochwasserschutzes diesen Status wieder umkehren, wie Sabine Wolf betont.
Gebäude, die jetzt davor in einem nicht versicherbaren Gebiet lagen, weil eben dort ein sehr hohes Risiko vom Hochwasser her war und zum Beispiel sehr starker Hochwasserschutz betrieben wurde, zum Beispiel in Form eines Deichbaus, kann es sein, dass dann nach einem Deichbau das Gebiet wieder versicherbar ist, weil eben ein besonderer Schutz vorliegt.
Udo Jäger, dem Inhaber der Zoohandlung Jäger in Meißen, nützt das nichts. Hinter seinem Geschäftshaus fließt die Triebisch, die sich im April durch Fenster und Türen Zugang zu seinem Laden verschaffte. Und ein Deichbau ist hier nicht in Sicht.
Aus dem ersten großen Hochwasser haben wir viel gelernt. Also wir haben wasserfeste Möbel. Wir brauchen also nur noch Ware ausräumen. Regale und so weiter, ist alles aus Kunststoff und aus Blech, was wasserfest wäre.
Früher bestand seine Ladeneinrichtung aus Holz und Spanplatten, die dann nicht zu retten waren. Eine Woche lang blieb diesmal sein Geschäft geschlossen. Ein paar Tage lang hat er geräumt, klaglos, denn versichern kann er sich leider nicht.
Ja, also wir haben natürlich jeden Tag gebankt, dass das Wasser nicht weiter steigt und sind dann wirklich mit einem blauen Auge davongekommen. Hatten natürlich alles ausgeräumt, was Ware betrifft, aber besser ausgeräumt als dann wieder alles weggeschmissen.
Erstaunlich gelassen schaut der Zoohändler auf seine wirtschaftliche Zukunft in Meißen zwischen Triebisch und Elbe.
Ja, man muss damit leben, dass das Hochwasser immer mal kommt und sich eventuell dran gewöhnen.
Sich an diesen Gedanken zu gewöhnen, fällt jedoch nicht nur Dagmar Grosser aus Scharfenberg schwer. Die N50erin mit langer blonder Mähne und strahlend blauen Augen reagiert inzwischen sehr sensibel auf Dauerregen, sagt es und schaut nachdenklich auf die Elbwiesen, die nach dem Regen immer so schön grün werden.
Jetzt haben wir hier alles ganz gut im Blick.
Ja.
Ihr schönes Haus, den Hof, den Pferdehof. Und wir schauen hier auf die Weiden, die liegen direkt an der Elbe. Das haben Sie bestimmt früher ganz romantisch gesehen, oder?
Ja, eigentlich immer noch.
Trotz der Flut?
Doch, ja, also an 300 Tagen im Jahr sind wir hier alle sehr glücklich.
Dennoch hat die Pferdefreundin und Gastronomin Dagmar Grosser in den vergangenen Wochen gleichfalls über ihre Zukunft nachgedacht und dabei auch an einen Umzug.
Ja, häufig, leider. Also das kommt schon, weil man zeitgleich eben merkt, dass man nicht mehr so die Kraft hat. Ne? Ich sag mal, 5 Jahre spielen dann schon eine Rolle. Ne?
Aber Sie gehen nicht weg?
Wegen den 300 anderen Tagen.
Eine Reportage von unserer Landeskorrespondentin in Sachsen, Alexandra Gerlach.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Weiterhin mit Bettina Kleiner, Mikrofon. Guten Morgen. Uhr, 10 Minuten vor 8. Der Bauch von Paris, das war eine der Sehenswürdigkeiten der französischen Hauptstadt. Die alten Markthallen galten als legendär. In gewisser Weise sind sie das noch immer, auch wenn sich die größte Markthalle der Welt nicht mehr in Paris selbst befindet. Christoph Heinemann hat sich auf den Weg gemacht und den Hort der kulinarischen Genüsse wie der harten Arbeit besichtigt.
Alles ist weiß. Die Decken und das grelle Licht, die Wände und die Arbeitskittel der Händler und Käufer, die zwischen Eiscontainern und tausenden Styroporkisten herumlaufen. In den hellen Kühlboxen liegen Fische.
Hier hat man die frische Thunfische, nicht die große.
18 Jahre lang hat Nico Treurignet als Einkäufer in Rungis gearbeitet. Heute führt der gebürtige Niederländer Besucher durch die Hallen auf dem rund 230 Hektar umfassenden Gelände des Großmarktes südlich von Paris. Mit Kennerblick überschaut er die ausgestellte Ware.
Steinbutt, 3-4 Kilo, Krabbenfleisch. Hier gibt es Meeresschnecken, Muscheln, Austern dort.
Ein Käufer prüft die Ware, fragt nach dem Preis. Schnell wird man sich handelseinig. 3 Kisten möchte er mitnehmen. Damit die Ware frisch bleibt, wird die Fischhalle auf 10 Grad gekühlt. In guten Zeiten werden hier jährlich fast 75.000 Tonnen Meerestiere verkauft. Aber im Augenblick ist keine gute Zeit, meint ein Händler. Der Markt ist sehr mäßig. Der Fisch ist gegenwärtig ziemlich teuer und die Menschen geben immer weniger Geld für Essen aus. Ein junger Kollege bestätigt das. Unsere Generation isst weniger Fisch als die Älteren. Früher gab es jeden Freitag Fisch. Außerdem muss man ihn zubereiten können. Obwohl ich hier arbeite, greife ich deshalb und wegen des Preises lieber zur Tiefkühlpizza. Um 5 Uhr ist die Arbeit in der rund 245 Meter langen Fischhalle fast getan. Die ersten Händler beginnen, ihre Ware zu verpacken. Wer in Rungis arbeitet, muss früh aufstehen. In diesem Beruf gibt es keine normalen Arbeitszeiten, meint ein stämmiger Mann mit blauem Arbeitsanzug und Bastenmütze in der etwas nördlicher gelegenen Geflügelhalle. Morgens um 1 Uhr geht es los, seit vielen Jahrzehnten. Ich bin 70 Jahre alt und möchte das zwar nicht ewig, aber doch noch eine Zeit lang machen. Anders als viele Kollegen mache er sich wegen der Vogelgrippe keine Sorgen. In meinem Alter, sagt er, habe ich viele Krisen erlebt. Das geht vorüber. In den 70er Jahren wurde der Markt aus dem Hallenviertel im Herzen von Paris an den Stadtrand verlegt. Rungis ist ein modernes Handels- und Dienstleistungszentrum. 1,6 Millionen Tonnen Lebensmittel werden in jedem Jahr angeliefert. Der Großmarkt befindet sich nicht nur in unmittelbarer Nähe des Flughafens Orly, er verfügt auch über einen eigenen Güterbahnhof. 26.000 Fahrzeuge passieren täglich die Tore des Geländes. Rungis ist eine kleine Stadt. Etwa 13.000 Menschen arbeiten hier. Es gibt 23 Restaurants und Bistros, von denen einige rund um die Uhr geöffnet sind. Es gibt Banken, eine Polizeistation und ein Gesundheitszentrum, ebenso wie eine Müllverbrennungs- und Verwertungsanlage. Der Jahresumsatz beträgt mehr als 7 Milliarden Euro. Nico hat inzwischen die Triperie hinter sich gelassen, in der Innereien feilgeboten werden, Kalbsköpfe, Ochsenschwänze, Schweinemägen, und betritt die nächste Halle.
Das ist hier Fleisch, das hat man hier Kalb, Lamm und Rindfleisch.
Händler laufen in blutverschmierten Kitteln durch die Kühlhalle. Großeinkäufer, Metzger und Kunden aus der Gastronomie prüfen die Ware. Rinderhälften hängen an Haken. Das Schlachtdatum ist vermerkt und an vielen Tieren heftet ein Zettel mit dem Hinweis verkauft. Auch bei Denis Pulé.
Also wir arbeiten hauptsächlich mit Bayern. Robert Bayern,
die
der Bayern.
Die BSE-Krise habe er kaum zu spüren bekommen, meint der Fleischhändler, der seit 30 Jahren in Rungis arbeitet.
Ohne Problem mit dem Landwirtschaftsministerium in München. Wir haben in Frankreich viel Werbung gemacht. Das hat geklappt, kein Problem. Unser Umsatz ist ganz normal geblieben.
2 Uhr früh bis 11 Uhr mittags. Dies ist Denis Pelés Arbeitstag. Nicht ganz so früh müssen die Käsehändler aufstehen. Allein rund 400 französische Sorten werden in Rungis angeboten, die größte Käseplatte der Welt. In einem unterirdischen Kühlraum hat ein Händler gerade einen runden Comté mit einem Durchmesser von etwa 80 cm aus einem Regal gezogen. Mit einem korkenzieherähnlichen Bohrer entnimmt er ein Stück Käse und bietet einem Kunden davon an. Mit dem Griff seines Arbeitsgerätes klopft der Händler auf das Käserad und dann auf den daneben liegenden Comté. Das war nicht der gleiche Klang. Dieser Käse hier hat Bruchstellen. Es kann sein, dass beim Anschneiden etwas abbröckelt. Das möchten die Kunden nicht. Die Leute achten immer mehr auf das Äußere. Seit über 20 Jahren handelt Madame Marinette mit Olivenöl, Foie Gras und Trüffeln. 150 bis 200 Euro kostet ein Kilo Sommertrüffel aus dem südfranzösischen Département Vaucluse. Die sind aber nur für Salate geeignet, nicht fürs Kochen, erklärt Marinette. Die schwarzen Wintertrüffel aus dem Périgord kosten rund 1.000 Euro pro Kilo. Der Trüffelmarkt läuft immer besser, sagt sie. Auch bei den Lebensmitteln gelten die Luxuswaren als krisensicher. Ware zweiter Güteklasse, das geht heute nicht mehr, meint auch ein Obst- und Gemüsehändler. Vor allem auf die ausländischen Märkte kommt man nur noch mit Qualitätsprodukten, mit Luxusware und solcher, die man nicht überall findet. Allein 9 Hallen für Früchte und Gemüse gibt es auf dem Pariser Großmarkt. Rund 1 Million Tonnen werden pro Jahr verkauft. Heimische Früchte und Exoten.
Hier sind weiße Auberginen, nicht? Gelbe Tomaten, Orangentomaten und das. Das sind Algen aus dem Meer und sie sind sehr gesund. Das wird mehr und mehr verkauft.
Er prüfe seine Ware mit den Augen und mit den Händen, sagt ein Händler, dessen Äpfel aussehen, als seien sie von Matisse gemalt. Um 11 Uhr, wenn die Obst- und Gemüsehallen schließen, treffen sich viele Verkäufer zu einem Glas oder zum Mittagessen. Das gehört dazu, meint der Obsthändler. Ich liebe Rungis. Das ist eine sehr stressige, aber auch eine tolle Arbeit. Hier gibt es Freundschaft, Kollegialität und wir respektieren uns gegenseitig. Rungis, das ist eine große Familie.
Beaucoup de complicité, beaucoup de convivialité, de respect. C'est une famille, c'est une grande famille, Rungis. Voilà.
Eine Reportage von Christoph Heinemann. Es wird 7.58 Uhr.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 304. In Deutschland hat 2005 die Abhängigkeit vom Alkohol bei 40.000 Menschen dazu geführt, dass sie gestorben sind. Natürlich trinkt niemand reinen Alkohol. Den Alkohol nimmt man zu sich, indem man Bier, Korn, Sekt, Wein, Schnaps oder andere alkoholhaltige Getränke trinkt. In den alkoholischen Getränken, die 2005 in Deutschland getrunken wurden, waren je Kopf der Bevölkerung mehr als 10 Liter reiner Alkohol. Diesen hohen Alkoholkonsum von mehr als 10 Litern im Jahr erreichen nur noch 5 andere Länder in der ganzen Welt. Aber Alkoholiker fallen nicht so auf wie andere Drogensüchtige. Alkoholsucht wird oft nicht wahrgenommen, weil alkoholische Getränke als Genussmittel allgemein anerkannt sind. Wer nicht zu viel davon trinkt, schadet niemandem, weder sich noch anderen. Das ist anders als bei Haschisch oder Marihuana. Und auch wer raucht, schadet nicht nur sich selber, sondern auch anderen, in deren Nähe er raucht. Wenn man aber in einem Restaurant zum Beispiel Orangensaft trinkt und neben einem jemand Wein trinkt, stört einen das gar nicht. Deshalb werden viele alkoholabhängig, ohne dass das jemand merkt. In Nordeuropa sind alkoholische Getränke wegen hoher Alkoholsteuern ziemlich teuer, aber in Mittel- und Südeuropa sind sie wegen der niedrigeren Alkoholsteuern relativ billig. Für ein Glas Milch bezahlt man oft mehr als für ein Glas Bier. Und für alkoholische Getränke wird viel geworben, besonders für Bier. Dafür wirbt sogar die deutsche Fußballnationalmannschaft im Fernsehen. Das sehen natürlich auch Kinder und Jungen, die sich für Fußball interessieren, fangen dann oft auch an, Bier zu trinken. Wer schon früh anfängt, Bier zu trinken, müsste das auf einem niedrigeren Niveau tun. Aber manche trinken schon mit 12 oder 13 Jahren so viel Bier, dass sie sich betrinken. Zigarettenwerbung ist im Fernsehen und auf Plakatwänden verboten, und wenn man sich Zigaretten kauft, wird man gewarnt, dass Zigaretten schädlich sind für die Gesundheit, aber auf Bierflaschen stehen keine Warnhinweise. Manche sind der Meinung, dass das daran liegt, dass der Staat immer mit dabei ist, wenn jemand Bier trinkt, weil er die Alkoholsteuern kassiert. Aber wenn jemand raucht, ist der Staat auch dabei, und trotzdem darf für Zigaretten nicht mehr im Fernsehen geworben werden. Dass bekannte Sportler dafür werben, Bier zu trinken, finden auch manche Leute nicht gut, die gerne mal an einem Kiosk oder einer Trinkhalle eine Flasche Bier trinken. In der Brauindustrie bemüht man sich, besonders junge Leute und Frauen als neue Konsumenten zu gewinnen. Dafür gibt es neue Biersorten, die nicht so herb schmecken wie Pils und als leicht bezeichnet werden, weil sie etwas weniger Alkohol enthalten. Dadurch nimmt der Bierkonsum noch zu, obwohl Deutschland beim Biertrinken schon an dritter Stelle in der ganzen Welt steht, nach Tschechien mit 160 Litern jährlich und Irland mit 141 Litern. Im Vergleich mit diesen beiden Ländern sieht es so aus, als tränke man in Deutschland gar nicht besonders viel Bier, denn pro Kopf werden etwas weniger als 120 Liter Bier getrunken, aber Deutsche trinken ja auch viel Wein. Weil zu viele alkoholabhängig werden, verlangt man bei der deutschen Hauptstelle für Suchtgefahren ein Werbeverbot, denn für Medikamente, die ein Arzt verschreiben muss, darf man ja auch nicht werben, und die sollen den Menschen helfen und sie heilen. Ein 30 Jahre alter Mann hat gesagt, er unterscheidet zwischen Alkoholikern und Leuten, die gerne trinken. Er meint, wer gerne trinkt, begreift irgendwann, dass er aufpassen muss, dass er nicht zu viel trinkt und alkoholabhängig wird. Seit ein paar Jahren sind seine Freunde Korn, Sekt und Altbier. Erst ist er arbeitslos geworden und dann ist ihm die Freundin weggelaufen. Er steht stark angetrunken am Kiosk und neben ihm schwankt ein junger Mann hin und her, der 26 Jahre alt ist und schon mit 13 Jahren angefangen hat, sich zu betrinken. Als Alkoholiker betrachten sie sich wohl beide nicht. Tatsächlich ist es aber so, dass jeder zweite deutsche Mann im mittleren Alter Probleme mit dem Alkohol hat. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 304. Danke.